Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Frieber, Mikrofon. Schönen guten Abend. Spieltag 29 in der Fußball-Bundesliga. Es ist die vierte Runde mit Geisterspielen, die vierte Runde nach der pandemiebedingten Spielpause. Die Meisterschaft scheint entschieden zu sein. Nach dem 5:0 heute gegen Düsseldorf ist der FC Bayern München aktuell 10 Punkte vorne. Philipp Eger.
Das Bayern-Menü hat mal wieder die volle Speisekarte hergegeben. Von Anfang an aggressiv, viel gelaufen, Düsseldorf in die eigene Hälfte gepresst und dazu wunderschöne Tore. Beispiel das 3:0. Kimmich per Hacke auf Müller, der spielt quer zu Lewandowski und der ins leere Tor. Was für eine Kombination. Teamkollege David Alaba erklärt den Schlüssel des Erfolgs.
Man sieht, wie ehrgeizig wir sind, dass wir kein Stück nachlassen, dass wir versuchen, von der ersten Minute wieder voll drauf zu gehen. Und man sieht einfach, wie hungrig wir sind auf das, dass wir ganz oben stehen am Ende des Tages.
Und nicht nur am Ende des Tages, sondern auch am Ende der Saison. Neben dem Doppelpack von Lewandowski haben auch Davis und Pavard getroffen. Dazu das Eigentor beim 0:1, das symptomatisch für die Düsseldorfer stand. Die wollten und kämpften, aber es war eben nicht mehr drin. Abwehrchef André Hoffmann.
Deutlich verloren, völlig zu Recht auch in der Höhe. Als das 5:0 gefallen ist und ich gesehen habe, wie lang es zu spielen ist, habe ich kurz mal schlucken müssen. Aber danach haben wir es ein bisschen besser gemacht, aber am Ende des Tages, glaube ich, chancenlos.
Düsseldorf steckt weiter in der Abstiegszone fest. Bayern fliegt auch ohne Zuschauer in Richtung 8. Meistertitel in Folge.
Dortmund kann morgen gegen Paderborn aber wieder auf 7 Punkte rankommen. Über die Niederlage der Düsseldorfer freuen sich vor allem die Bremer, die ihrerseits heute wieder gewinnen können, und zwar mit 1:0 auswärts auf Schalke. Von dort meldet sich Alexander Lorenz.
Selbst schuld, Schalke. Die 0:1 Heimpleite gegen Werder Bremen geht zu großen Teilen auf die Kappe der Königsblauen. Das lag vor allem an der ersten Halbzeit. Schalke verkroch sich fast nur in der eigenen Hälfte, hatte kaum Ballbesitz und war mit dem 0:1 durch Werders Leonardo Bittencourt nach rund einer halben Stunde noch gut bedient. Nach der Pause Schalke zwar in allen Belangen besser, aber die Mannschaft von Trainer David Wagner war nicht torgefährlich genug, um die vierte Niederlage nach der Corona-Pause abzuwenden.
Natürlich geht sowas an den Jungs nicht spurlos vorbei. Es ist jetzt an uns, ihnen trotzdem weiterhin das Selbstvertrauen zu geben, dass sie sauber Fußball spielen, dass du das Gefühl hast, die Mannschaft lebt und investiert und möchte gerne ein Resultat, auch wenn sie es heute nicht getan hat. Das ist natürlich ein weiterer Nackenschlag, aber es ist keine Option, das zu akzeptieren.
Bei den Bremern hält dagegen der Aufwärtstrend an. Zwar wäre gegen die verunsicherten Schalker ein deutlicherer Sieg drin gewesen, trotzdem scheint Werder um Siegtorschütze Leonardo Bittencourt gewappnet für den Abstiegskampf.
Das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir eine komplett andere Mentalität zeigen. Und das ist der Weg, den wir weitergehen wollen. Und deswegen ist es genau der richtige. Man sieht, es trägt Früchte. Und deswegen dürfen wir davon nicht abkommen und denken, dass wir jetzt die krassesten sind, sondern wir müssen weitermachen. Wir haben noch nichts erreicht.
Trotzdem, durch den Dreier dürfen die Bremer neue Hoffnung schöpfen. Schlagdistanz zu den Nicht-Abstiegsplätzen ist jedenfalls hergestellt.
Auch deshalb, weil der Tabellen-15. Mainz heute eine weitere Niederlage hinnehmen musste. Im Südwestduell unterlagen die Mainzer in einer hart geführten Partie der TSG Hoffenheim mit 0:1. Florian Winkler berichtet.
Der Druck im Abstiegskampf wird größer. Auch gegen Hoffenheim schaffte es Mainz nicht, die defensiven Schwächen abzustellen. Die TSG zeigte vor allem Kampfgeist und Moral, hätte bereits durch Skov-Freistoß oder beim berechtigten Strafstoß durch Zuber in Führung gehen können. Die 05er hatten phasenweise mehr von der Partie, viele Offensivaktionen und auch Möglichkeiten. Doch der Abschluss blieb ausbaufähig. Kurz vor der Pause war TSG-Stürmer Bebu cleverer als zwei Mainzer Verteidiger und schlenzte den Ball rechts unten ins Tor zum 1:0 für die Gäste. Nach der Pause versuchten die Rheinhessen nochmal viel im Spiel nach vorne, ohne Erfolg. Die Kraichgauer standen defensiv stabil und lauerten auf Konter. Am Ende feierte Hoffenheim mit dem 1:0 den zweiten Sieg in Folge und hat Kontakt zu den Europapokalplätzen. Mainz ist seit dem Restart ohne Sieg und steckt tief im Abstiegskampf.
Heimsiege sind Mangelware in den letzten Wochen. Nur jedes fünfte Heimspiel kann gewonnen werden, seit die Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden. Weniger als halb so viele wie sonst. Auch in Wolfsburg wurden die Punkte am Ende mitgenommen, und zwar von Eintracht Frankfurt. Vom 2:1 der Frankfurter Michael Augustin.
Den Jubelschrei von Kapitän Abraham konnte man im ganzen Stadion hören. Die Frankfurter waren erleichtert nach dem 2:1 beim VfL Wolfsburg. Ein glücklicher Sieg, der so wichtig war im Abstiegskampf für die Eintracht um Torhüter Kevin Trapp.
Er war sicherlich sehr, sehr wichtig, ja, das kann man so sagen. Vor allem Düsseldorf gewinnt gegen Schalke letzte Woche. Bremen hat heute gewonnen. Aber das wird alles enger. Schön, dass man sieht, dass wenn wir an uns glauben, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind. Und sicherlich hat man heute auch das ein oder andere Mal Glück, aber das gehört dann auch dazu. Das muss man sich erarbeiten. Trotz alledem war es natürlich brutal wichtig, heute das Spiel gewonnen zu haben.
Silva brachte die Frankfurter in der ersten Halbzeit per Foul-Elfmeter in Führung. Mabou köpfte in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Und in der 85. Minute schoss Kamada das Siegtor für die Eintracht, obwohl die Wolfsburger von Trainer Oliver Glasner mehr Torchancen hatten und strukturierter Fußball spielten.
Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach Effizienz. Wir wurden gelobt für unsere Leistung in Leverkusen, für unser 4-1. Tatsache ist, dass wir auch dort 3 Tore aus Standardsituationen geschossen haben und unsere glasklaren Torchancen, und da hatten wir auch dort eine Vielzahl, nicht verwertet haben. Heute war es ähnlich, wobei ich hier den Spielern ja keinen Vorwurf mache. Sie möchten die Tore machen, aber hier sind wir oft noch zu viel mit Brachialgewalt, zu wenig cool.
Cool blieb in der hektischen Nachspielzeit fast niemand mehr. Der Frankfurter Toro schon mal gar nicht. Er sah noch die gelb-rote Karte, obwohl er insgesamt nur 18 Minuten auf dem Platz gestanden hatte.
Den einzigen Heimsieg in den Nachmittagsspielen schaffte die Mannschaft der Stunde. Seit der Corona-Pause noch ungeschlagen ist nämlich Hertha BSC. Mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia reichte es auch gegen Augsburg. 2:0 der Endstand. Aus Berlin meldet sich Stefanie Bacek.
Eine Hälfte top, die andere flop. Hertha BSC reichten 45 starke Minuten für ein 2:0 über den FC Augsburg. Die Berliner bissiger in den Zweikämpfen, zunächst auch zielstrebiger im Spiel und mit dem verdienten 1:0 durch Cunha-Ersatz Haivaro del Rossun. Der Niederländer war happy. Ich glaube, immer wenn ein neuer Coach kommt, dann gibt das neue Energie. Bruno hat uns eine Menge Energie gebracht und ein Team geformt. Er hat uns Selbstvertrauen gegeben. Hertha hätte erhöhen können. Ibisevic und Luke Bakio ließen Chancen liegen. In der zweiten Hälfte kam dann Augsburg, drückte, drängte und hatte die Riesenchance zum Ausgleich durch Richter in der 89. Minute. Der traf allerdings nur die Latte. Das Tor für die Augsburger fiel nicht, dagegen das 2:0 für Hertha BSC nach Vorlage von Darida auf den eingewechselten Piontek. Richter war frustriert.
Wir wollten hier aber nicht hinfliegen, um eine Kaffeefahrt zu machen, ganz klar. Wir wollten unbedingt die 3 Punkte mit nach Augsburg nehmen. Extrem bitterer Nachmittag dann für uns. 2 ganz blöde Tore kassiert und jetzt gehen wir als Verlierer auf den Platz.
Augsburg verliert und Hertha punktet fröhlich weiter unter Bruno Labbadia mit jetzt 10 Zählern aus 4 Spielen.
Die Berliner sind damit auch in der oberen Tabellenhälfte angekommen. Vorsichtig schaut da auch der erste FC Köln hin. Vor dem Spiel am Montag gegen Leipzig schreiben die Kölner aber erneut Schlagzeilen in Sachen Coronavirus. Einzelheiten von Jochen Hilgers.
Auf den Spielbetrieb hat die Nachricht keine Auswirkungen. Bisher war von 3 Corona-Fällen beim FC die Rede gewesen. Ein Betreuer und 2 Spieler waren daraufhin in Quarantäne geschickt worden. 2 weitere Spieler hatten sich allem Anschein nach schon in einem frühen Stadium der Krise unbemerkt mit dem Virus infiziert. Heraus kam das nämlich erst, nachdem Mannschaft und Betreuerteam Mitte Mai einen Antikörpertest machten. Von den rund 60 Menschen hatten eben diese 5 bereits Antikörper gebildet. FC-Geschäftsführer Werle sieht diese Erkenntnisse als Bestätigung, dass das Bundesliga-Konzept funktioniert. Die 5 nämlich hätten keine weiteren Menschen angesteckt, sagte Werle im Geißbock-Echo-Interview. Auf den Kader gesehen hätten rund 15% der Spieler eine Corona-Infektion gehabt. Dies sei ein interessantes Detail für die Feldstudie, die die Bundesliga nach Abschluss der Saison zu Corona-Infektionen liefern werde.
In allen Sportarten muss man kreative Lösungen suchen, um die Spielzeiten zu Ende zu bekommen oder überhaupt zu organisieren. In der Formel 1 plant man mit einem verkürzten Kalender. Im Juli soll es in Österreich mit 2 Rennen in Spielberg losgehen. Dafür wurde jetzt der nächste Schritt gemacht. Das Gesundheitskonzept für die Rennen erhielt das Go von der Regierung. Andrea Beer berichtet.
Der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober stimmte dem vorgelegten Sicherheitskonzept zu. Es entspreche den Anforderungen in der Corona-Zeit, erklärte der Grünen-Politiker in einer Pressemitteilung. Das Konzept habe ein hohes Schutzniveau und sei in enger Abstimmung überprüft worden zwischen dem Veranstalter und regionalen und lokalen Gesundheitsbehörden. Das Gesundheitskonzept sieht unter anderem vor, dass sich Piloten und Formel-1-Personal vor der Einreise nach Österreich testen lassen. Auch vor Ort sind Maßnahmen vorgesehen, die eine Verbreitung von Covid-19 verhindern sollen. Zuschauer sind nicht erlaubt. Deswegen gelte die Strecke in Spielberg als Sportstätte und nicht als eine Veranstaltung, die sich nach der Covid-19-Lockerungsverordnung richten müsste. Das Gesundheitsministerium forderte jedoch eine enge Abstimmung des Veranstalters Red Bull mit den Gesundheitsbehörden. Die letzte Entscheidung über die Durchführung liegt bei der Bezirksverwaltungsbehörde vor Ort. Wenn das Grundsätzliche geklärt sei, werde man den beiden Grand Prix jedoch keine Steine in den Weg legen, erklärte der dortige stellvertretende Bezirkshauptmann Peter Plöbst gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Man werde mit den Betreibern das Konzept noch einmal durchgehen und Detailfragen klären.
Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die lange Nacht, heute über die Schriftstellerin Cornelia Funke. Und das war Sportaktuell an diesem Samstag mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt eine gute Nacht.